Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch werden es bestimmt gemerkt haben, dass die letzte Folge des Mensch-Technik-Podcast ganz ohne Ankündigung und völlig überraschend ausgefallen ist. Und ihr seid natürlich alle, die mir zuhören, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer. Deswegen habt ihr das alle bestimmt gemerkt. Ich hatte vor zwei Wochen die Podcast-Folge zu machen, ganz regulär und zu veröffentlichen, habe dann ganz kurzfristig eine Einladung zu einem Projekt bei einem Klienten erhalten und das hat in Tokio, Japan stattgefunden. Das heißt, ich saß dann also in Meetingräumen bei einem Fahrzeughersteller in Tokio und habe dort vor Ort Dinge für mein Beratungsbusiness verhandelt. Und ja, deswegen ist die letzte Folge still und klammheimlich ausgefallen. Letzte Woche, also eine Woche nachdem ich in Japan war, war ich dann ein paar Tage in China. Und das, was in Japan passiert ist, unterliegt einem NDA, einer Geheimhaltungsvereinbarung. Von daher kann ich da nicht drüber reden. Aber in China, da habe ich eine öffentliche Konferenz besucht, die EAC 2024. Ich habe jetzt gerade noch im Vorfeld der Aufnahme versucht rauszufinden, wofür EAC eigentlich steht. Ich vermute mal, es heißt Enmore Automotive Conference. Enmore ist der Veranstalter dieser ja, Riesenshow, Riesenkonferenz mit allem drum und dran. Und vermute mal, dass also EAC, ohne dass es irgendwo explizit steht, Enmore Automotive Conference heißt. Findet jährlich statt, hatte rund 30.000 Teilnehmer dieses Jahr. Eine Riesenmessehalle mit vielen Ausstellern und parallel dazu ein Dutzend Fachkonferenzen, die stattfanden. Und eine davon war über das Future Cockpit. Da hatte ich eine Einladung erhalten, eine Keynote zu halten zum Thema, welchen Einfluss hat das Thema Software-Defined Vehicles, das Thema Automatisierung und das Thema Globalisierung auf Automotive HMIs, auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Auto. Da kann man zu jedem einzelnen dieser Thema locker eine Stunde, anderthalb reden. Ich hatte nur 25 Minuten. Von daher war das eine sehr komprimierte Angelegenheit, auch absolut okay. Und es war auch schön, mal wieder in China zu sein und vor Ort so eine kleine Duftmarke zu hinterlassen. Von daher habe ich die Zeit dort vor Ort auch genossen. Es war jetzt relativ lange, dass ich nicht in China war. Das letzte Mal war noch in Vor-Corona-Zeiten. Das heißt, es sind jetzt so 5 Jahre her, dass ich dort war. Und es hat sich, vieles ist gleich geblieben, vieles ist so, wie es ist und wird sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht ändern in China. 3 Punkte, die mir aufgefallen sind aus meinem direkten Umfeld, ist das einmal, es gibt in China auf chinesischen Straßen mehr und mehr neue Automarken und neue Automodelle, die selbst ich als Brancheninsider, als Mensch, der da doch, denke ich mal, ganz gut involviert ist in die Thematik, nicht oder nur am Rande mitbekommen habe. Also da fahren dann Autos an einem vorbei, da denkt man sich, hey, das kennst du gar nicht, was ist denn das? Und dann guckt man hin und dann ist da irgendein Markenname drauf, den man noch nie gehört hätte oder ein Modellname und dann ein Markenname wie, weiß ich nicht, Zinker oder Link oder Li Auto oder einer hatte sogar einen Huawei-Sticker hinten drauf. Also da ist einiges am rutschen in der chinesischen Autoszene. Und es ist ja auch bekannt, dass die Chinesen mehr und mehr auf lokale Fahrzeuge zugreifen und weniger, gerade wenn es um Elektroautos geht, eigentlich fast gar nicht die traditionellen westlichen Hersteller bevorzugen. Zweites Thema hatte ich eben schon kurz angetippt, Elektrofahrzeuge. Man kann die in China sehr, sehr einfach identifizieren auf der Straße. Die Standardkennzeichen in China sind blau mit weißer Beschriftung. Die Autokennzeichen von Elektrofahrzeugen sind grün mit schwarzer Schrift. Die sind also sehr, sehr einfach zu identifizieren. Und der Anteil an Elektrofahrzeugen ist in den letzten 5 Jahren explodiert. Man sieht hin und wieder mal ein grünes Schild auf mindestens ein Drittel der Autos, die an einem vorbeifahren, haben ein grünes Kennzeichen. Also das Thema ist in China sehr, sehr weit fortgeschritten, war meine Wahrnehmung jetzt, ohne dass ich objektive Zahlen, Zulassungszahlen habe. Wenn man am Straßenrand steht und schaut, sieht man sehr, sehr viele dieser grünen Elektrofahrzeug-Autokennzeichen. Und der dritte Punkt, als ich die ersten Male in China war, so vor 7, 8 Jahren, ist mir aufgefallen, dass die Autoindustrie in China eher jung und weiblich ist. Das war auch so eine Riesenkonferenz, eine Entwicklerkonferenz, auf der ich eine Keynote gehalten habe. Und da saßen vergleichsweise viele junge Menschen und vergleichsweise viele Frauen. Das ist nicht mehr ganz so. Also es ist immer noch ein Frauenanteil unter den Entwicklern, Entwicklerinnen in China, der höher ist, als ich es in Europa und USA wahrnehme. Aber es ist nicht mehr so auffällig jung. Das ist, ich denke mal, da sind viele Leute mitgealtert in den letzten Jahren mit der Autoindustrie. Und ja, auf der anderen Seite, starke Internetaffinität. Einer der Referenten, die da auf der Bühne standen, sagte auch, er sei überhaupt nicht aus der Autoindustrie, er sei ein Internetmensch und sagte auch dann, er hätte also eine Blue Jeans an, wie die Internetleute das hätten, aber obenrum hätte er dann so ein weißes Oberhemd angezogen, wie die Autoleute das hätten. Und das, denke ich mal, ist so ein einfaches Beispiel dafür gewesen, wie sich die Autoindustrie da in China auch verändert, digitalisiert, das Auto mehr und mehr als Knoten im Internet der Dinge wahrnimmt. Ja, also, das war so mal der Eindruck, den ich da hatte von der ganzen Sache. Die Konferenz, die EAC selber, kam mir extrem chinesisch vor, relativ wenig internationales Publikum, ein paar wenige internationale Aussteller, Webasto und Mahle sind mir hängen geblieben. Bei mir drängt sich der Eindruck auf, die Chinesen kommen langsam auch ohne uns klar, was die das Bauen und Produzieren, das Entwickeln, Produzieren und Verkaufen von Autos angeht. Ich habe, wie gesagt, eine kurze Keynote gehalten dort, 25 Minuten. Bauen wir mal einen kleinen Werbeblock ein hier in den Podcast. Wer sowas haben möchte von mir, einfach anrufen, E-Mail schicken. Wir können über alles reden, über alles verhandeln. Ich mache das liebend gerne. Es ist eine Passion von mir, Menschen mit dem, was ich tue und mache, zu beeinflussen, zu inspirieren. Und es sind auch nach dieser Keynote wieder Menschen auf mich zugekommen, die mir gesagt hatten, wie toll sie das finden, wie inspirierend sie das Ganze gefunden haben. Und ja, wer Lust auf sowas hat, ich bin nur einen Anruf, nur eine E-Mail entfernt. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts möchte ich mal 3 Themen rausgreifen, die auf dieser Future-Cockpit-Konferenz, auf der ich da war, also ich habe die nahezu komplett gehört, die da diskutiert worden sind, wo ich denke, das sind so Trends, das sind so Themen, die vielleicht auch ein Stück weit aus chinesischer Sicht anders gesehen werden als in Europa. Und von daher wollte ich mal 3 Punkte rausarbeiten, die ich da wahrgenommen habe. Das erste Thema ist künstliche Intelligenz. Und das ganz konkret in 3 Kontexten. Smart Cockpit, Smart Cabin und generative HMI, generative Mensch-Maschine-Schnittstelle. Der zweite Themenbereich geht in den Bereich Gesundheit, Wellbeing, Second Home, das Auto als dritter Ort. Das ist sehr, sehr stark diskutiert worden. Und dann als letzten Punkt das Thema Gamification, Verniedlichung von HMIs. Also die drei Themen heute, durch die ich mal ein bisschen durchfräsen möchte. Fangen wir an mit dem Thema künstliche Intelligenz. Thema ist allgegenwärtig. Auch in China wird es überall diskutiert. Einer der Referenten sagte auch, das könnte man auch als Artificial Stupidity, also als künstliche Dummheit, ansehen, weil halt so ein KI-Algorithmus natürlich auch viel Blödsinn produziert. Das Bewusstsein setzt sich langsam durch. Wenn ich schlechte Daten einspiele, kriege ich schlechte Ergebnisse. Wenn ich gute, richtige Daten einspiele, kriege ich bessere Ergebnisse. Das ganze Thema ist auch immer eher so ein bisschen rückwärtsgewandt, weil so eine KI ja immer nur das nochmal verhackstückt, verarbeitet, Verbindungen herstellt, was ohnehin schon existiert. Ich habe da neulich mal die Anmerkung auch gelesen, dass es eine sehr konservative Technologie ist, die eigentlich immer nur noch rückwärts blickt und alles erhalten möchte, wie es ist und nichts wirklich zutiefst Neues produziert. Kann man jetzt von diversen Seiten diskutieren. Ich weiß, dass ich da auch gerne mal auf Widerstände stoße, dass mir auch viele Leute da widersprechen, auch zu Recht. Ich habe noch kein wirklich 100% kristallklares Bild davon, wie sich das Thema entwickelt. Ist jetzt hier auch nicht das große Thema. Ein Thema, was immer wieder diskutiert wurde, was mehrere Referenten auf den Tisch gelegt haben, was auch in vielen Ständen ausgestellt worden ist, ist das Thema Smart Cockpit. Jetzt bin ich bei solchen Buzzwords, wenn die kommen, gerade wenn Smart drin ist oder Artificial Intelligence drin ist, immer so ein bisschen skeptisch, wird mir da alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. Was verbirgt sich da eigentlich hinter? Und es ist während der Konferenz eigentlich nur so in groben Umrissen klar geworden, was ist denn eigentlich gemeint mit dem Thema Smart Cockpit? Was versteckt denn sich hinter diesem Begriff? Ich habe trotzdem mal eine Handvoll Themen rausdestilliert, die so ein bisschen die Richtung anzeigen, wie das geht. Der erste Punkt ist, wir sehen mit dem Aufkommen des Smart Cockpits, das auch verbunden mit dem Thema Software-Defined Vehicles, also Fahrzeuge, die über Software ihre Eigenschaften, ihre Qualitäten erhalten, sehen wir ein Ende der solitären Funktionen im Cockpit. Also dass wir einen Tacho haben, der nur die Geschwindigkeit anzeigt, dass wir einen Bereich im Cockpit haben, der nur und ausschließlich Navigationsinformationen anzeigt, dass wir bestimmte Bereiche im Cockpit haben, die für Medieninformationen vorgesehen sind. Dass diese Funktionen alle so ein bisschen eigentlich völlig einzeln dastehen und nicht wirklich miteinander interagieren. Was wir sehen im Smart Cockpit ist eine Integration der Funktionen, dass Sensordaten integriert werden, dass die Fahrerassistenzsysteme integriert werden, dass zum Beispiel Entertainment-Funktionen und Fahrfunktionen miteinander verwoben werden, um dort eine neue User-Experience, eine neue Erfahrung, eine neue Fahrererfahrung zu kreieren. Die Integration von Consumer-Devices gehört mit dazu. Auch dort wieder die Trennung zwischen dem, was ich in der Hosentasche trage und was mir ein Android oder ein Apple, ein Samsung, ein LG, ein Huawei, wer auch immer da reingesteckt hat, und dem Fahrzeug, das mir ein Fahrzeughersteller hingestellt hat, die wird mehr und mehr aufweichen. Die ist ja auch schon sehr, sehr weich, die Grenze, und das geht im Rahmen der Smart Cockpit-Entwicklungen weiter. Und am Ende werden wir dann eine Erweiterung der Cockpit-Funktionen haben, dadurch, dass eben neue Services, neue Nutzererfahrungen möglich werden, wenn ich zum Beispiel eben das ADAS-System mit dem Telefon verbinde und dann halt, wenn ich einen Anruf reinbekomme, sich ja Automatisierungsfunktionen, also ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, also meine Assistenzsysteme angehen, wenn mein Telefon vermutet oder mein Fahrzeug vermutet, dass ich mit meinem Telefon etwas mache. Und dafür müssen die miteinander reden, es müssen da entsprechend Verknüpfungen hergestellt werden. Und das scheint mir ein Kernpunkt beim Thema Smart Cockpit zu sein. Zweiter Punkt ist eine multimodale und mehrdimensionale Interaktion. Also dass dort verschiedene Modalitäten aufeinandertreffen, dass ich mit Sprache plus Geste arbeiten kann, dass ich nur mit Sprache arbeiten kann, dass ich mit Touchscreen arbeiten kann, dass ich mit Lenkradstellteilen arbeiten kann. Also all diese Themen, die ja auch schon sichtbar sind, die aber halt jetzt nochmal einen Schritt weiter getrieben werden. Dazu gehört auch neben der Integration eben unterschiedlicher Eingabegeräte, die Integration mehrerer Ausgabegeräte. Das heißt also im Allgemeinen mehrerer Displays im Fahrzeug. Wir haben ja heute mehrere Grundarchitekturen in den Fahrzeuginnenräumen, am Fahrerarbeitsplatz. So die traditionelle Anordnung, ein Cluster-Instrument für bestimmte Informationen hinterm Lenkrad und dann ein zweites Display auf der Mittelkonsole. Alternativ dazu so breite Display-Stränge, die sich dann halt von der linken A-Säule hinterm Lenkrad bis teilweise zur rechten A-Säule durchziehen. Manchmal hören sie auch auf vorher, dass man da entsprechend was hat. Häufig auch dann, wie beim Tesla, nur noch ein zentrales Display und gar kein Cluster-Instrument mehr. Also das sind so verschiedene Architekturen, die im Moment existieren, die miteinander konkurrieren, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und im Bereich Smart Cockpits ist jetzt vorstellbar, dass da noch mehr Displays dazukommen, dass da halt eben ja, zwei Infotainment-Displays sind, dass man die unabhängig voneinander betreibt, zwei übereinander hängende für verschiedene Funktionen, dass man eben Anzahl der Interaktionsinstanzen der Bereiche, wo ich dann halt mit meinem Fahrzeug, mit meiner Mensch-Maschine-Schnittstelle interagiere, dass man die nochmal erhöht. Über die Sinnhaftigkeit kann man da sicher streiten. Ich bin der Meinung, dass wir vielfach heutzutage eher zu viel Real Estate im Fahrzeug haben, dass wir zu viel Fläche haben und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was machen wir denn da überhaupt mit. Da gibt es dann manchmal ganz ulkige Lösungen, die dann rauskommen, dass ich dann also vom Auto aus mein Haustier zu Hause über eine Kamera beobachten kann. Kann man jetzt machen, kann man aber auch sein lassen. Weiterer Punkt zum Thema Smart Cockpit, dass es eine einheitliche User Experience gibt. Ich habe gerade jetzt wieder mir viele Fahrzeuge angeguckt, die technisch nicht so weit vorangeschritten ist, wie jetzt die letzte S-Klasse, der neueste BMW, der letzte Audi A8, die also ja technologisch häufig sehr, sehr weit vorne sind, sondern ein Stück zurück sind. Und dann stellt man fest, okay, es gibt immer noch eben diese solitären Funktionen mit unterschiedlichen User Experiences. Man merkt auch häufig, dass da unterschiedliche Menschen dran gearbeitet haben. Also ist alles nicht so richtig aus einem Guss. Beim Thema Smart Cockpit ist das gesamte Cockpit zusammengefasst, hat eine einheitliche Philosophie, eine einheitliche User Experience, mit der ich dann halt eben konsistente Interaktionsparadigmen, mit denen ich dann entsprechend das mit einer sehr positiven User Experience, wenn er so gut gemacht ist, auch nutzen kann. Thema Personalisierung dann auch einfacher zu machen. Klar kann ich jetzt mein Infotainment-Display ein Stück weit personalisieren, aber dann ist das Cluster-Instrument nicht mit personalisiert oder das Head-Up-Display. Also all das ist, wenn wir jetzt die Hochintegration haben und die solitäre Denke da auf die Seite schieben und ersetzen durch eine ganzheitliche Herangehensweise, dann ist natürlich auch eine Personalisierung viel, viel einfacher realisierbar. Was wird wo angezeigt, was wird wie angezeigt, geht dann auch hin bis zu Farbschemen, Sprachen und Interaktionskanäle und so weiter. Ja, dann ist im Thema Smart Cockpits das Thema 3D-Grafiken intensiv diskutiert worden, sind eigentlich immer dabei, ist auch nicht wirklich aller aktuellster, neuester Stand. Die gibt es seit einigen Jahren schon, dass ich mir mein Fahrzeug Exterior und Interior in 3D darstellen lasse. War auch der Eintrittspunkt für viele Softwaretechnologien aus dem Gaming-Umfeld, aus dem PC-Umfeld in das Fahrzeug hinein, weil diese Firmen gesagt haben, hey, wenn du 3D anzeigen möchtest, wir als Spielehersteller beherrschen das Thema und du kannst unsere Technologien nutzen. Weiteres Thema, proaktive HMI, Smart Cockpit, proaktive Funktionen. Das geht dann auch in die konkrete Integration von künstlicher Intelligenz in das Fahrzeug hinein. Was kommt als nächstes? Wer steigt ein? Was hat sie? Was hat er für konkrete Vorlieben? Wie wird er oder sie sich heute verhalten? Und dass sich dann entsprechend die Oberflächen, die Interaktionsmöglichkeiten, auch die Funktionen anpassen. Also ich träume ja schon lange davon, dass mein Fahrzeug mir halt die Dinge, die ich immer tue, wenn ich unter bestimmten Bedingungen in ein Auto einsteige, einfach als Interaktionskette anbietet. Also wenn es draußen kalt und ekliges Wetter ist, steige ich in mein Auto ein, mache als erstes die Sitzheizung an, als zweites wähle ich mein Profil aus, als drittes wähle ich den Sportmodus aus und als viertes fahre ich los. Und das muss ich an unterschiedlichen Orten in meinem jetzigen Fahrzeug, an unterschiedlichen Stellteilen, die muss ich abtippen und machen und tun, damit das ganze Thema entsprechend läuft. Und das könnte man mir natürlich dann, und das ist auch so eine typische proaktive HMI-Funktion, anbieten und sagen, hey, üblicher Vorgang heute, oder vielleicht sage ich nie, ich möchte jetzt heute nicht Spotify hören, ich möchte jetzt mal Radio hören, also bitte weiche ab von der üblichen Routine. Na, das sind so Themen, die dann entsprechend damit reinkommen. Ja, und zu guter Letzt zum Thema Smart Cockpit, die Anpassung des Cockpits an unterschiedliche Automatisierungslevel. Je nachdem, wie viel das Fahrzeug von der Fahraufgabe selber übernimmt, also je nachdem, wie viel Fahraufgaben oder Einzelunteraufgaben des Fahrens nicht mehr beim Fahrer liegen, kann ich natürlich das Cockpit anpassen, kann ich natürlich auch die HMI an, die Funktionen anpassen, wie sieht das Ganze aus. Also ich sage mal ganz extrem, wie viel Wert hat dann eine Geschwindigkeitsanzeige noch, wenn das Auto sowieso alleine fährt? Ja, wir brauchen sie, müssen sie zeigen, es gibt da auch rechtliche Dinge, aber da kann man, das ist so ein typisches Beispiel, wenn ich selber fahre, muss ich natürlich wissen, wie schnell fahre ich. Wenn das Auto fährt, reicht es mir eigentlich zu wissen, das richtige Verkehrszeichen ist erkannt, das Verkehrszeichen ist richtig erkannt und ich kann jetzt hier mich zurücklehnen, weil das Auto sich da selber dran hält, an die Geschwindigkeit, die es fahren soll. Also, das die Punkte zum Thema Smart Cockpit. Smart Cabin, ähnliche Herangehensweise wie beim Smart Cockpit, nur halt eben nicht nur für den Fahrerarbeitsplatz, sondern für alle anderen Arbeitsplätze auch oder anderen Plätze im Auto. Da habe ich dann hohe Medienintegration, eine hohe Individualisierung. Es haben dann alle Fahrzeuginsassen was davon, dass ich ein Fahrzeug habe, was eine gewisse Intelligenz mitbringt, was eine hohe Integration mitbringt, was auch eine hohe Erkennung hat, also dass dann nicht nur der Fahrer oder die Fahrerin erkannt wird, sondern auch die Passagiere erkannt werden und dann auch ihre Bedürfnisse im Idealfall automatisch an das Fahrzeug geben. Wie warm soll es sein? Ab welcher Temperatur möchte ich gerne eine Sitzheizung haben? Welche Informationen möchte ich während der Fahrt erhalten? Also alles das sind Themen, die im Thema Smart Cabin untergebracht sind. Unterm Strich gilt dort der allergrößte Teil dessen, was ich für Smart Cockpit gesagt habe, nur halt eben für alle Fahrzeuginsassen. Und der dritte Punkt, Thema KI, ist das Thema Generative HMI, generative HMI. Auch hier wieder ein Begriff, der sehr oft gefallen ist, der immer wieder kommt, basiert im Endeffekt auf generativer KI. Ja, also so der typische ChatGPT, der mir einen Text schreibt, oder DALL-E, das mir Bilder produziert. Da gibt es X-Tools, ändert sich auch ständig. Da gibt es eigentlich jede Woche irgendwas Neues, was man haben kann, was dann Videos erstellt, was Musik erstellt, wo man dann einen Prompt reingibt und mit diesem Prompt bekommt man dann ein entsprechendes Ergebnis. Also das ist eine generative KI. Und dieses Prinzip des Generativen, des Herstellenden, das wird übertragen auf die HMI, auf die Human-Machine-Interface, die Mensch-Maschine-Schnittstelle-Entwicklung. Ich habe da auf der CES von Rideware ein Tool gesehen, was die in ihre Tool-Landschaft einbinden. Und das war so, dass das wurde mir auch vorgeführt und dann zeigt die mir, ja, guck mal hier, ich nehme jetzt mal einen Tacho und dann mache ich links hin und dann mache ich so ein ADAS rechts hin und dann so ein bisschen Medien in die Ecke und unten die Telltales und schreibt dem, der soll das ganze Thema bitte in quietschrosa machen und schön 3D animiert. Und dann schmiss dieses Tool KI-basiert viele Designvarianten raus. Es war so ein halbes Dutzend in der Größenordnung. Und dann konnte man sagen, okay, das ist so die, die am dichtesten an meiner Vorstellung dran ist. Und dann konnte man das weiter verweinern. Also so ungefähr sieht so ein Prozess aus in diesem Tool. Allgemein gesagt, mit dieser KI-basierten HMI-Generierung, erstens Problembeschreibung. Also wie oder welches Problem habe ich? Was will ich denn eigentlich darstellen? Das zweite ist Anfütterung mit existierenden Konzepten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass KI ja eigentlich eine konservative Sache ist, weil wenn ich dir jetzt sage, guck mal im Internet bitte nach, was so die aktuellen Themen, die aktuellen Trends bei Cockpits sind, dann guckt die natürlich nur naturgemäß in die Vergangenheit. Also das, was heute in einem Auto drin ist, hat sich ein Grafikdesigner vor 2 oder 3 Jahren überlegt und ausgedacht. Also es ist immer ein Blick rückwärts, der dann stattfindet. Aber es findet diese Anführung statt und auf der Basis dessen, was dann ist, auf Basis der Problembeschreibung und der existierenden Lösungen, gibt es dann neue Konzepte. Das ist das, was bei der generativen HMI-Entwicklung stattfindet. Aus meiner Sicht super schönes Tool zur Bearbeitung von HMIs, wenn man jetzt wirklich kreativ, innovativ sein möchte, Dinge machen möchte, die outstanding, also ganz ungewöhnlich sind, vermute ich mal, dass die meisten dieser generativen HMI-Tools an Grenzen stoßen werden. Aber als Unterstützung in der alltäglichen Arbeit, um Varianten zu erzeugen, um auch mal verschiedene Dinge zu diskutieren, mit Sicherheit eine ganz hervorragende Angelegenheit. Gut, also soweit zum Thema KI, wie es auf der EAC diskutiert worden ist. Noch 2 kurze Punkte hinterher. Gesundheit, Wellness, Wellbeing ist diskutiert worden. Auf der einen Seite die körperliche Gesundheit, also so ein klassischer Gesundheitsbegriff, so physischer Komfort. Da geht es um Themen wie Licht, Akustik, klassische Ergonomie, kann ich was sehen, kann ich was greifen, ja, sitze ich denn, und auch so Thema inklusives Design, wie gehe ich denn mit Menschen um, die körperliche Einschränkungen haben, also das findet alles dort statt. Und in China ist dann dieses Thema etwas weitergehend diskutiert worden. Ein Punkt war in Harmonie mit der Natur leben. Also der Zugang zur Natur, die Biodiversität, naturbasierte Lösungen, Produkte. Also dass ich dann halt wirklich auch merke, dass ich natürliche Produkte im Auto, Oberflächen habe, in meinem Fahrzeug drin. Und darüber hinaus dann das Thema Mental Health, also mentale Gesundheit, geistige Gesundheit. Frage ist, wir sind analoge Wesen, wir sind analoge Menschen, wir leben in einer analogen Welt. Und die wird jetzt zunehmend durch digitale Erlebnisse ersetzt oder zumindest überlagert. Und die Frage ist dann halt, welche Konsequenzen hat denn das eigentlich? Also wie kann ich denn meine kognitive, meine mentale, meine geistige Gesundheit in dieser Welt, in einem voll digitalen Fahrzeug, in einer komplett digitalisierten Umwelt aufrechterhalten, also die innere Gesundheit und die körperliche Gesundheit. Eine Referentin stellte dann so ein paar Lösungsansätze vor, also zum Beispiel so ein Gesundheitsprofil mitzunehmen, wo dann auch so die Körperdaten mit dabei sind, dass ich das auf dem Smartphone mit mir nehme, wenn ich das Smartphone mit dem Auto koppel, wird es ausgelesen und dass dann unter Umständen auch vorbeugende Maßnahmen gemacht werden, um meine Gesundheit aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen. Und das Auto wird dann ein zweites Zuhause, wird sehr individualisiert sein, wird sehr persönlich sein, Klammer auf, sofern wir individuellen Fahrzeugbesitz in der Zukunft noch haben. Bin mir nicht ganz sicher, wo da die Tendenz hingeht, wo da die Trends hinlaufen. Klammer zu, es wird ein persönliches Fahrzeug sein, es wird sowohl eine schützende Hülle darstellen und gleichzeitig ein Instrument zur Präsentation des Selbst sein. Auch das ein Teil der kognitiven Gesundheit, der geistigen Gesundheit, dass ich in der Öffentlichkeit gesehen werde oder nicht gesehen werde, so wie ich das gerne haben möchte. Und damit wird das Auto dann zu einem sogenannten dritten Ort. Diese dritte Ort-Philosophie wird schon seit 15 Jahren, 20 Jahren immer wieder mal diskutiert. Also der erste Ort ist das Zuhause, zweite Ort ist das Office, das Büro, der Arbeitsplatz. Und der dritte Ort sind andere Orte dazwischen, die weder das Zuhause noch der Arbeitsplatz sind, an denen ich mich aber auch aufhalte. Und Mikuna hieß der, glaube ich, damals der Mensch, der das Ganze propagiert hat zuerst. Der hatte da so Sachen wie Shopping Malls oder so Coffee Shops oder solche Sachen vor Augen. Und die Autoindustrie hat dieses Konzept dann sehr schnell aufgegriffen und hat gesagt, ja, wenn wir dann mehr und mehr automatisiert fahren, vielleicht sogar autonom fahren, dann ist das Auto ja so eine Art rollendes Wohnzimmer. Und dann haben wir ja den dritten Ort dann in dem Auto drin. Und ich habe mir gesagt, das ist nicht der dritte, das ist der vierte Ort dann. Vielleicht ist es inzwischen so, dass das Auto der dritte Ort ist und die Shopping Malls und die Coffee Shops sind der vierte Ort. Vielleicht ist es aber auch der dritte Ort einfach nur der dritte Ort. So oder so, das Thema scheint im Moment wiederzukommen, scheint im Moment wieder en vogue zu werden, wird wieder diskutiert und von daher ja sehr spannend, dass das gerade eben in China diskutiert worden ist, in Asien diskutiert worden ist, weil ja dort auch das Zuhause, die Räume zu Hause häufig sehr viel kleiner sind, als wir das in Deutschland, in Europa, in den USA gewohnt sind. Und auch die Arbeitsplätze deutlich dichter besiedelt sind, als wir das hier vielfach bei uns kennen. Und der letzte Punkt fand ich ganz witzig. Da ging es um das Thema weibliche Zielgruppen, junge weibliche Zielgruppen. Da stand dann ein älterer Herr auf der Bühne. Der war so in meinem Alter, würde ich mal schätzen. Und erklärte dann, was junge Frauen in Autos gerne hätten. Und das ist aus zweierlei Sicht spannend, weil einerseits hat es so ein bisschen was von Mansplaining, also dass mir so ein alter Mann erklärt, wie junge Frauen ticken. Jenseits davon es ist es natürlich eine sehr spannende Entwicklung, weil bis jetzt junge Frauen in China offensichtlich nicht allzu viel Auto fahren und sich das gerade ändert. Und es gibt diverse Fahrzeuge, der Aura Cat zum Beispiel ist ein so ein Beispiel dafür. Sieht so ein bisschen aus wie so ein VW Käfer und ist ein Elektrofahrzeug und ist sehr, sehr stark auf ein weibliches Publikum, von der Farbgebung her, von der Formgebung her, auch von vielen Funktionen her, auf junge Frauen ausgerichtet. Und dieser Referent dort stellte dann eine HMI-Lösung vor, die dann für so Fahrzeuge implementiert werden sollte, die bevorzugt von jungen Frauen gefahren werden. Und das war dann so ein schon recht grob gestaltete Oberfläche, die aussah wie ein Wohnzimmer, wo dann so ein kleiner, niedlicher Hund rumschwang und das Ganze war auf extrem niedlich und schnucklig ausgerichtet und ja, fast schon, also aus meiner Sicht extrem klischeebehaftet. Und ich kenne jetzt jüngere chinesische Frauen nur sehr eingeschränkt oder eigentlich gar nicht. Es kann sein, dass genau das sehr sauber den Geschmack des Zielpublikums trifft. Wenn ich mich in so ein Auto reinsetze, mir würden sich schlicht und ergreifend die Fußnägel aufrollen. Geht gar nicht. Hinweis für mich, das, was ich mitnehme, ist, wir müssen unsere Zielgruppen sehr genau kennen. Wir müssen genau wissen, wer sitzt denn da in dem Auto drinne, was wollen wir machen. Und dass es da eine hohe Diversifizierung gibt, also eine hohe Anzahl verschiedenster Zielgruppen mit verschiedensten Vorstellungen, Geschmäckern, Träumen, Ideen, auch Gewohnheiten. Das hat sich sicher ein Stück weit verankert, ist mir jetzt aber gerade in diesem Zusammenhang mit China und den jungen chinesischen Frauen nochmal sehr deutlich vor Augen geführt worden. Ja, also heute Podcast kurz zusammengefasst von der EAC, der Enmore Automotive Conference in China, genauer gesagt in Suzhou hat sie stattgefunden. Ich habe drei Themen angerissen, das Thema künstliche Intelligenz mit dem Fokus auf das Thema Smart Cockpit, Smart Cabin und generative HMI. Das zweite Wellbeing, Gesundheit, Second Home, dritter Ort. Und das dritte Thema, was ich angesprochen habe, Gamification, Verniedlichung, Zielpublikum, genaues Denken in den Kategorien eines potenziellen Zielpublikums. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Themen habt, von denen ihr denkt, wow, da würde ich gerne mal eine Meinung zu haben, da habe ich keinen Einblick oder da habe ich eine Meinung, würde aber gerne mal eine andere dazu hören, dann schreibt mir unter podcast@beyond-hmi.de oder über Social Media, ihr findet mich auf LinkedIn, kontaktiert mich, verbindet euch mit mir und dann schreibt mir eure Fragen und dann werde ich, es sind so ein paar Sachen schon wieder aufgelaufen in letzter Zeit, mache ich auch mal wieder eine Folge mit Fragen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.